Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Heute mit Georg Ehring am Mikrofon. Herzlich willkommen. Nach Jahren der Dürre sind die Wälder unter Druck, auch wenn der viele Regen in den vergangenen Monaten für einige Entlastung gesorgt hat. Wichtig für den Wald der Zukunft ist eine umweltgerechte Bewirtschaftung und dafür gibt es Zertifikate. Das bekannteste von ihnen stammt vom FSC, vom Forest Stewardship Council. Die hessischen Staatswälder werden bisher vom FSC zertifiziert, aber nicht mehr lange. Warum sich Hessen von der Zertifizierung verabschieden will, mehr dazu gleich. Anschließend geht es im Interview mit Annette Reinke von der Verbraucherzentrale Brandenburg um Influencer-Werbung für Nahrungsergänzungsmittel. Wir sagen Ihnen, was Pflanzenkohle ist und wir berichten über die Hitzewelle in Mexiko, die für Brüllaffen tödlich ist. Das richtige E-Bike ist schließlich Thema im Verbrauchertipp. Monotone Fichtenreihen oder eine artenreiche Mischung von Bäumen, ein Wald kann sehr unterschiedlich aussehen. Dem Holz kann man auch ansehen, aus welcher Art von Wald es stammt. Ökologisch anspruchsvolle Bewirtschaftung wird von Zertifizierern geprüft und durch Siegel nachgewiesen. Das des Forest Stewardship Council FSC ist das bekannteste davon. Zu den Kriterien gehören Verzicht auf Gifteinsatz, eine nachhaltige Holzernte, das Zurücklassen von Totholz im Wald, Vorgaben für Arbeits- und Gesundheitsschutz für die Beschäftigten dort und einiges mehr. Das Land Hessen hat seine Staatswälder bisher nach dem FSC-Standard zertifizieren lassen. Die schwarz-rote Landesregierung will dies nun aussetzen. Ludger Fittkau schildert die Hintergründe.
Die CDU spricht von so wörtlich mehr Beinfreiheit für die Försterinnen und Förster in Hessen. Die Grünen hingegen halten die Entscheidung, das FSC-Siegel bis 2028 auszusetzen, für einen schwarzen Tag für den Wald in Hessen. Mark Hartun, hessischer Geschäftsführer des Naturschutzbundes NABU, kritisiert vor allem die SPD, die seit Jahresbeginn mit der bereits seit langem FSC-kritischen CDU in Hessen regiert.
Ja, also wir sind sehr überrascht, dass die SPD das mitmacht, denn für die SPD war FSC jahrelang der Mindeststandard. Und dass sie jetzt dieser Sache zustimmt, ist nicht nachvollziehbar. Die FSC-Zertifizierung hat den Konflikt zwischen Naturschutz und Forst über viele Jahre befriedet. Und wenn man dieses Gütesiegel jetzt wieder wegnimmt, dann wird wieder ein Klima des Misstrauens gegenüber dem Forst erwachsen.
Alexander Hofmann ist der forstpolitische Sprecher der SPD-Fraktion im Hessischen Landtag. Er verteidigt den Beschluss der Regierungskoalition. Man habe nichts grundsätzlich gegen das FSC-Ökosiegel für den Waldbau, aber...
Wir haben uns in der Koalition darauf verständigt, dass wir an das Thema FSC bzw. Zertifizierung im Wald einmal drangehen und einfach mal überprüfen, ob die Regelungen, die man vor vielen, vielen Jahren eingeführt hat, noch auf die Zukunft passen. Das haben wir gemacht oder das werden wir in den nächsten Monaten und Jahren machen. Das ist der ganze Grund dahinter.
Auch der Hessische Landesrechnungshof habe schon seit längerem die Überprüfung des FSC-Siegels gefordert. Auch aus ökonomischen Gründen, so Hofmann.
Ich glaube, am Ende muss man einen Tod sterben. Wir können nicht irgendwie sagen, wir wollen gleichzeitig mehr Holz verwenden, weil wir sagen, das ist ein guter Rohstoff für die Zukunft, weil er einfach CO2 einspeichert und sagen dann aber gleichzeitig, er soll bitte nicht von meiner eigenen Haustür geerntet werden. Und dann importieren wir es am besten aus anderen Ländern. Ich glaube, wir brauchen halt ein bisschen auch mal eine Ehrlichkeit in der Debatte. Bei Bioprodukten vom Landwirt ist es uns die Regionalität immer total wichtig. Und wenn es dann an den eigenen Wald geht, will man das irgendwie am Ende nicht haben.
Der Hessische Naturschutzbund NABU sieht nun aus ökonomischen Gründen allerdings die Gefahr einer sogenannten Douglasifizierung des Staatswaldes in einem der Bundesländer mit dem höchsten Waldanteil in Deutschland. Die Douglasie stammt aus Nordamerika und sie sei kein Wunderbaum als Ersatz für die Fichte, betont Mark Hartun, der Geschäftsführer des NABU.
Eine Begründung des Umweltministeriums, warum sie weg vom FSC-Siegel wollen, ist, dass sie mehr Douglasie und mehr Roteiche, also mehr Bäume von anderen Kontinenten pflanzen wollen, weil sie glauben, dass die im Klimawandel stabiler sind. Und das ist eigentlich völlig unnötig, weil selbst mit FSC kann man bis zu 20% fremdländische Baumarten pflanzen. Das heißt, es gibt die Flexibilität, um ein bisschen beizumischen. Und gleichzeitig ist aber das Pflanzen von Bäumen anderer Kontinente ein sehr hohes Risiko, weil also einmal leidet die Tierwelt und die Pilze und so leiden darunter, dass sie diese Arten nicht kennen und nicht nutzen können. Das heißt, es geht Lebensraum für heimische Arten verloren.
Außerdem sei heute nicht sicher, wie die neu gepflanzten Baumarten mittelfristig mit dem Klimawandel zurechtkommen, argumentiert der NABU. Er sieht auch die Gefahr, dass der Wald ohne FSC-Siegel einen stärkeren Maschineneinsatz bekomme.
Durch die Abkehr von FSC werden wir mehr Holzentnahme bekommen, wir bekommen mehr Gifteinsatz in den Wäldern, wir bekommen mehr Befahrung der Böden. Und das ist von daher dramatisch, weil es eben diese schweren Maschinen sind, die das Porenvolumen des Bodens zusammendrücken. Das heißt, die Wasserspeicherkapazität sinkt. Das ist einmal eine ganz reale Hochwassergefahr bei Starkregenereignissen, wenn die Schwammwirkung quasi weg ist. Aber es ist auch für die Bäume verheerend, weil natürlich der Wasserspeicher dann in den trockenen Sommermonaten weg ist. Und gleichzeitig führt die Verdichtung des Bodens zu einer Beeinträchtigung der sogenannten Mykorrhiza-Pilze. Das sind also Bodenpilze, die in Symbiose mit den Bäumen leben und die Bäume mit ernähren. Und wenn es weniger Pilze gibt, wird der Wald schwächer und damit anfälliger im Klimawandel.
Diese Gefahr sieht die hessische Regierungskoalition aus CDU und SPD nicht. Man wolle ebenfalls eine nachhaltige Waldwirtschaft, wird betont. Die Forstämter hätten allerdings nun mehr Entscheidungsfreiheit.
Hessen will die Waldzertifizierung nach FSC aussetzen, Ludger Fittkau berichtete darüber. Zum Frühstück Brot mit Marmelade, Kaffee und ein paar Pillen, so läuft es bei vielen Menschen. Sie ergänzen ihre Nahrung durch Nahrungsergänzungsmittel. Die sollen uns Vitamine, Spurenelemente und andere nützliche Dinge geben, die die normale Nahrung angeblich in zu geringen Mengen enthält. Werbung für Nahrungsergänzungsmittel läuft auch über soziale Medien. Die Verbraucherzentrale Brandenburg verfolgt dies und sie sieht dort viele zweifelhafte Versprechen. Am Telefon zu diesem Thema ist jetzt Annette Reintke von der Verbraucherzentrale Brandenburg. Guten Tag, Frau Reintke.
Guten Tag.
Frau Reintke, Sie beklagen unzulässige Werbung. Für was denn zum Beispiel und wie läuft das?
Für Nahrungsergänzungsmittel, die werden natürlich gerne über Social Media vertrieben, weil sie da auf ein sehr, sehr breites neues Publikum stoßen. Und wir haben festgestellt, dass Nahrungsergänzungsmittel da nicht immer mit zulässigen Werbeversprechen vertrieben werden. Heißt, Nahrungsergänzungsmittel dürfen nur in sehr begrenzten Bereichen beworben werden, so wie alle anderen Lebensmittel auch. Man darf also zum Beispiel nicht sagen, dass sie gegen Krankheiten oder andere Leiden helfen würden. Das ist verboten.
Was ist denn dann erlaubt?
Erlaubt sind so Gesundheitsaussagen, die vorher geprüft und auch zugelassen wurden. Haben die einen oder anderen wahrscheinlich schon mal gesehen, Vitamin C trägt zur normalen Funktion des Immunsystems bei oder Magnesium trägt zur normalen Muskelfunktion bei. Das sind Aussagen, die von der EU, von der Lebensmittelbehörde überprüft wurden. Wissenschaftliche Studien sind da ausgewertet worden und die sind zugelassen und die dürfen dann eben auch verwendet werden. Alles, was nicht zugelassen ist, darf auch nicht draufgedruckt werden.
Wie ist es denn, wenn Influencer sagen, diese Pille hat mir geholfen, jetzt schlafe ich viel besser oder bin tagsüber viel wacher?
Ja, das ist so ein Graubereich, ne? Also was ist wirklich Werbung und was ist Information zu einem konkreten Lebensmittel oder einem Nahrungsergänzungsmittel und was ist dann freie Meinungsäußerung und was dürfen die sagen? Das ist gar nicht so einfach auseinanderzuhalten. Da muss man genau hinschauen. Ist auch für uns Experten gar nicht so einfach und auch für die Lebensmittelüberwachung nicht. Aber es kann eben sein, dass es unter die freie Meinungsäußerung fällt, wenn die sagen, mir hat das geholfen oder andere Nutzer schreiben das beispielsweise in den Kommentaren, dass ein Mittel Unglaubliches bewirkt hat.
Ist das denn Absicht von den Herstellerfirmen, über Influencer möglicherweise mit Grenzüberschreitungen Dinge zu sagen, die sie nicht auf die Packung drucken dürfen?
Das ist eine Vermutung, die können wir so nicht nachweisen, ob das Absicht ist, ne, ob das System dahinter steckt. Was Fakt ist, Influencer werden ja zum Teil auch beauftragt, Werbung zu machen für bestimmte Produkte. Das müssen sie dann kennzeichnen. Also es muss in einem Beitrag klar hervorgehen, dass das jetzt Werbung ist für ein bestimmtes Produkt. Aber auch da darf man dann nicht über die zulässige Gesundheitswerbung hinausgehen. Verantwortlich sind dann sowohl der Influencer als auch der Hersteller, wenn der Hersteller davon weiß.
Bei Ergänzungsmitteln selbst wächst da der Verbrauch oder bleibt das ungefähr so, wie es bisher auch war?
Also es ist ein riesiger Markt, wenn man sich nur die Supermarktregale und Drogerieregale vorstellt, die laufenden Meter und jetzt im Internet ist das noch ein größerer Markt. Wir haben nicht das Gefühl, dass das weniger wird, sondern dass die Menschen da sehr gezielt auch angesprochen durch die Werbung dann dazu greifen. Aber nicht jeder braucht das.
Genau, braucht man das? Woher weiß ich, ob ich Nahrungsmittel, Ergänzungsmittel brauche oder ob die mir überhaupt nützlich sein würden?
Also erstmal muss man sagen, Gießkannenprinzip hilft überhaupt nicht und viel hilft auch nicht immer viel. Man muss genau wissen, welcher Nährstoff einem fehlt, wo man beispielsweise einen Mangel hat. Und dann gleicht man diesen Mangel gezielt aus. Das können Veganer sein, die tierische Lebensmittel meiden und deswegen bestimmte Vitamine brauchen, oder Schwangere, die bestimmte Vitamine brauchen. Dann kann es sein, dass Nahrungsmittel nützlich sind in einer entsprechenden Dosierung. Auch da, nicht viel hilft viel und nicht für jeden ist das sinnvoll.
Das heißt, Mittel werden dann unter Umständen überdosiert?
Ja. Also wenn ich ein Kombipräparat habe mit ganz vielen Vitaminen drin, die ich gar nicht brauche, kann es zu einer Überdosierung kommen. Es kann auch zu Wechselwirkungen kommen mit Medikamenten, die ich nehme. Also unser Rat ist da immer, sich auch mit einem Arzt beraten und nicht einfach zu Nahrungsergänzungsmitteln zu greifen.
Annette Reinke von der Verbraucherzentrale Brandenburg war das. Wir sprachen über Nahrungsergänzungsmittel. Herzlichen Dank für das Gespräch.
Gerne.
Der Boden, auf dem wir stehen, speichert Kohlenstoff, der dann nicht mehr als Bestandteil von CO2 in die Atmosphäre erwärmen kann. Vor allem besonders fruchtbarer Boden enthält viel Kohlenstoff und das lenkt die Aufmerksamkeit auf ein Produkt, das das Zeug haben könnte, die Speicherfähigkeit des Bodens noch deutlich zu verbessern. Die Rede ist von Pflanzenkohle. Sie wird unter anderem in der Amazonasregion schon lange genutzt, um Böden fruchtbarer zu machen. Kann sie auch beim Klimaschutz helfen? Dieser Frage gehen Forschende an der Freien Universität Berlin nach. Timur Gökçe hat sie besucht.
Das ist eine Pflanzenkohle, die wir hier untersucht haben. Ist aber ein grobes, poröser Stoff. Die werden untergemischt bei der Kompostierung direkt am Anfang.
Dr. Robert Wagner ist mittendrin im Thema. Der Geowissenschaftler von der Freien Universität Berlin hat einen Haufen Pflanzenkohle in beiden zusammengelegten Händen und zählt die Vorteile dieses Produkts auf, das in einem riesigen schwarzen Plastiksack gelagert wird. Der Sack steht auf dem Kompostierungsplatz des Botanischen Gartens in Berlin-Zehlendorf und in ihm werden die Reste der ersten Pflanzenkohle gelagert, die testweise im Rahmen des Terraboga-Projekts produziert wurde.
2009 haben wir hier mit dem Projekt Terraboga begonnen. Da hatten wir die Zielstellung, hier im Botanischen Garten Kreisläufe zu schließen. Der Ist-Zustand damals, der war so, dass wir auf der einen Seite ganz viele organische, pflanzliche Reststoffe hatten, die halt aus dem Garten kamen, die hier schlecht kompostiert wurden und die danach zum größten Teil auch wieder entsorgt wurden.
Auf der anderen Seite habe man im Botanischen Garten, der zur FU Berlin gehört, den Bedarf nach fruchtbaren Substraten. So schien es möglich, den offenen Kreislauf zu schließen, indem aus großen Mengen organischer Reststoffe in Form von Ästen, Gestrüpp, die sich auf dem Gelände ansammeln und von schweren Gartennutzfahrzeugen angekarrt werden, ein nachhaltiges Produkt wie Pflanzenkohle hergestellt wird. Das Thema Pflanzenkohle kam 2009 auf, weil WissenschaftlerInnen zu der Zeit Untersuchungen im Amazonas-Regenwald durchgeführt haben. Dabei haben sie die dortige fruchtbare Terra preta, die schwarze Erde, untersucht und herausgefunden, dass die dort lebenden Indios unter anderem Pflanzenkohle in die an sich nährstoffarme Amazonaserde gemischt und sie somit bewirtschaftbarer gemacht haben. Doch neben dem Effekt, dass der Boden fruchtbarer wird, hat die Pflanzenkohle noch weitere positive Eigenschaften, so Wagner.
Ja, zum einen haben die Kohlenstoffspeicherung in der Pflanzenkohle. Wir haben eine Treibhausminimierung, wenn man die Pflanzenkohle in die Kompostierung steckt. Wir haben eine bessere Humusbildung. Also das ist auch wieder Kohlenstoff, der dann quasi im Boden bleibt und nicht in die Atmosphäre geht.
Im Endeffekt, so Wagner, bestehe die Pflanzenkohle aus bis zu 90% Kohlenstoff.
Und das ist halt das Interessante für uns, weil dieser Kohlenstoff, der in der Kohle steckt, der ist so stabil, dass er hunderte von Jahren nicht abgebaut wird, bestehen bleibt im Boden und so diesen Kohlenstoffspeicher aufbaut, der halt aktuell gerade wichtig ist für den Kampf gegen den Klimawandel, weil wir wollen ja CO2 aus der Atmosphäre rausziehen und die wieder in den Boden bringen.
Neben den beiden schon erwähnten Eigenschaften als Bodenverbesserer und Kohlenstoffspeicher kann Pflanzenkohle auch in der Lebensmittel-, Textil- und Papierindustrie verwendet werden. Doch damit ist die lange Liste an Einsatzmöglichkeiten noch nicht am Ende, so Wagner.
Aber darüber hinaus kann man zum Beispiel Pflanzenkohle auch in der Bauwirtschaft einsetzen. Ist auch gerade ein großes Thema, Zemente zu ersetzen oder andere Zuschlagstoffe zu ersetzen und diese ganze Herstellungsart CO2-neutraler zu gestalten.
Indirekt können durch Pflanzenkohle noch weitere Treibhausgase eingespart werden. Bei der Herstellung des Produkts, die geschlossen in einer Anlage stattfindet, entsteht bei der Verkohlung überschüssige Wärme. Sie kann aus der Anlage abgezogen und in die Nahwärmenetze eingespeist werden, um dort die Dekarbonisierung voranzubringen und gleichzeitig die Kosten für fossile Energie zu senken. Aus dem ursprünglichen 5-Jahres-Projekt samt erfolgreicher Machbarkeitsstudie sind nun 2 feste Pflanzenkohleanlagen an 2 verschiedenen Orten entstanden, die momentan noch im Aufbau sind und Ende 2025 in Betrieb gehen sollen. Die beiden Anlagen, die die Pflanzenkohle nicht im industriellen Maßstab herstellen, versorgen die Freie Universität und den Botanischen Garten dann mit Tonnen des Produkts, so Wagner, in der Hoffnung,
dass wir da halt mithelfen können, dass wir in dem Bereich die Klimaziele, die sich ja Deutschland gesetzt hat, oder dann auch natürlich die Kommunen wie Berlin, sodass halt auch mithilfe dieser Technologie ein Stück weit erreichen können dann.
Soweit Dr. Robert Wagner von der Freien Universität Berlin zum Schluss des Beitrags von Timur Gökçe. Nicht nur Menschen leiden unter Hitze, der Tierwelt geht es nicht anders. In Mexiko gibt es derzeit eine extreme Hitzewelle mit Temperaturen von bis zu 47 Grad. Der Aufenthalt im Freien wird lebensgefährlich. Menschen können sich meist in die Häuser flüchten und ob es dort angenehm kühl oder auch zu heiß ist, das hängt von der Klimatisierung und damit vom Geldbeutel ab. Brüllaffen können das nicht. Sie leben in Baumwipfeln in Mittel- und Südamerika, unter anderem im Süden von Mexiko. Dort ist es so heiß geworden, dass viele von ihnen von den Bäumen fallen und sterben, Anne Dämmer berichtet.
In diesen Tagen brennt die Sonne gnadenlos vom Himmel. Die Temperaturen klettern auf bis zu 43 Grad im Bundesstaat Tabasco. Es ist so heiß, dass die Brüllaffen sich nicht mehr auf den Bäumen halten können. Wir leisten hier quasi erste Hilfe. Die Menschen bringen uns Brüllaffen, die einen Hitzeschlag erlitten haben. Sie fallen von Bäumen aus einer Höhe von 15 bis 30 Metern. Bis jetzt habe ich 8 Affen hier in der Praxis aufgenommen. Victor Morato ist Veterinär und empfängt die Tiere, die sich in einem kritischen Zustand befinden. 4 konnte er bereits aufpäppeln. Auf Bildern, die er aufgenommen hat, sind reglose, erschöpfte Affen mit trüben Augen zu sehen. Sie sind dehydriert, finden nicht genug Wasser, werden ohnmächtig und sterben am Ende durch den Aufprall auf die Erde, wenn sie von den Bäumen fallen. Teils klettern Dorfbewohner der Region in die Bäume, um die Affen zu retten. Im Netz kursieren Videos von den freiwilligen Helfern. Wir brauchen hier Hilfe von staatlicher Stelle. Die Affen müssen an einen anderen Ort gebracht werden. Hier gibt es nicht ausreichend Wasser. Hier sind nur Bäume. Hier gibt es keine Nahrungsmittel für sie. Sie können sich hier nicht halten. Sie sind sehr schwach, sagt eine Frau zu lokalen Reportern. Ein weiterer Mann appelliert:
Ya son pocos los que nos quedan. Desde la semana que se ha estado trabajando con cada uno de ellos.
Das sind Tiere, die es hier im Bundesstaat Tabasco fast nicht mehr gibt. Deshalb bitten wir um Hilfe. Wir müssen uns zusammenschließen, um diesen Tieren zu helfen, die vom Aussterben bedroht sind. Es gibt nur noch wenige von ihnen. Seit letzter Woche sind wir hier in Aktion und haben festgestellt, dass sie mit den Tagen immer schwächer werden und ihr Leben verlieren.
Ellos están muy débiles y están pues perdiendo la vida.
Vor 2 Wochen hatte die extreme Hitzewelle begonnen. Die mexikanischen Brüllaffen, die in Südmexiko beheimatet sind, stehen auf der Liste der gefährdeten Arten. Seit 1978 ist ihre Zahl aufgrund von Jagd- und Lebensraumverlust um mehr als 60% zurückgegangen. Sie ernähren sich überwiegend von Blättern, aber auch saisonalen Früchten und Blüten. Neben der Beeinträchtigung ihres natürlichen Lebensraums durch illegalen Holzschlag und intensive Landwirtschaft sind sie auch durch illegalen Tierhandel bedroht. Der mexikanische Präsident Andrés Manuel López Obrador erklärte bei seiner allmorgendlichen Pressekonferenz:
Muy fuerte el calor.
Wir müssen uns um die Tiere kümmern. Die Hitze ist wirklich sehr stark. Seit ich in den Bundesstaaten unterwegs bin, habe ich noch nie so viel Hitze gespürt wie jetzt. In Tabasco ist es wirklich unglaublich heiß. Er werde deshalb das Umweltministerium bitten, sich einzuschalten. Es sind nicht nur Affen, die sterben, auch Fische, Reptilien und Vögel, die der Hitze nicht standhalten können. Wissenschaftler sind sich einig, dass der Klimawandel zu extremeren Wetterbedingungen führt, einschließlich intensiverer und längerer Hitzewellen. Diese extremen Temperaturen sind ein direktes Ergebnis der globalen Erwärmung und stellen eine ernste Bedrohung für die Biodiversität und das Ökosystem dar. Das bestätigt auch Gilberto Pozzo, Direktor der Organisation für Biodiversität in Usumacinta, gegenüber einem lokalen Medium. Diese Situation ist genau wegen der globalen Klimaerwärmung eingetreten. Die Situation hat sich schnell verschlimmert und wir haben einen ungewöhnlichen Anstieg der Todesfälle bei Brüllaffen. Die Lage vor Ort ist ernst. Bislang sind 83 Affen gestorben. Einige sind noch auf dem Weg der Besserung. Es gibt verwaiste Jungtiere. Die Lage in der Notstandszone ist sehr ernst.
Aus Mexiko war das Anne Demmer.
Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
Die Deutschen mögen es bequem. Im vergangenen Jahr wurden erstmals mehr E-Bikes verkauft als herkömmliche Fahrräder. Rund 2 Millionen von ihnen wurden verkauft und man sieht sie immer häufiger auf Straßen und Radwegen. Aber worauf sollte ich achten, wenn ich mir selbst eins anschaffen will? Die Stiftung Warentest hat E-Bikes geprüft und Dieter Nürnberger sagt Ihnen, worauf es ankommt.
Entscheidend bei einem Pedelec ist ein kraftvoller Motor und er sollte an der richtigen Stelle sitzen. Das ist ein Ergebnis dieser Untersuchung der Stiftung Warentest. Bei den eher teuren Modellen ist inzwischen der Mittelmotor Standard. Bei günstigeren E-Bikes hingegen dominiert noch der Heck- oder Hinterradmotor. Die Testergebnisse sind eindeutig, sagt Warentesterin Claudia Till. Eine gute Gesamtnote erhielten diesmal nur Elektroräder mit Mittelmotor.
Man merkt diesen Unterschied auch beim Fahren. Zum Beispiel bei dem Modell mit Heckmotor, da reicht eine kleine Bewegung der Tretkurbel. Da muss ich nicht mal auf dem Fahrrad draufsitzen und schon macht das Rad einen kleinen Satz nach vorne. Die fahren sich insgesamt unruhiger und die mit Mittelmotor, die fuhren sich im Test harmonischer und sind auch ein bisschen einfacher zu handeln.
Auffällig, die 6 besten Tracking-Pedelecs hatten allesamt den gleichen Motor, nämlich den Bosch Performance Line CX85. Integrierte Automatikprogramme erleichtern hier den Fahrgenuss. Sie unterstützen je nach Gelände und Fahrweise mal stärker und mal schwächer, was Schalten so gut wie überflüssig mache. Allerdings hat dieser Fahrkomfort seinen Preis. Selbst das günstigste Modell mit besagtem Bosch-Antrieb kostet in dieser Untersuchung noch rund 3.000 Euro. Und die teureren E-Bikes haben weitere Vorteile, beispielsweise leistungsstärkere Akkus.
Die Modelle mit einer hohen Akkukapazität von 600 bis 700 Wattstunden, die haben im hügeligen Gelände für ungefähr 70 Kilometer gereicht. Da sind wir aber auch auf hoher Unterstützungsstufe gefahren. Wenn man eben im Eco-Modus fährt und im Flachland, dann kommt man deutlich weiter. Die Akkus von 350 bis ungefähr 450 Wattstunden, mit denen sind wir im Test nur rund 30 Kilometer weit gekommen, also nicht mal halb so weit.
Der Akku sollte von oben zu entnehmen sein. Das ist für Radfahrer einfacher als die Entnahme von unten. Das verringert auch das Risiko, dass der Akku bei der Entnahme herunterfällt und beschädigt wird. Auch bei den Sicherheitsprüfungen lagen die teureren Modelle vorn. Die günstigeren mit Heckmotor hatten beispielsweise schlechtere Bremsen. Warentesterin Claudia Till.
Bei dem einen Modell hat zum Beispiel die Bremswirkung bei langen Bergabfahrten nachgelassen. Das ist natürlich sehr unangenehm und kann auch gefährlich sein bei einer Bergtour. Bei den anderen beiden ist die Bremse nur für ein zugelassenes Gesamtgewicht von 120 Kilogramm ausgelegt. Das ist relativ wenig, wenn man bedenkt, dass das Rad schon über 20 Kilo wiegt. Wenn ich dann noch Gepäck dabei habe, 20 Kilo, dann darf der Fahrer eben wirklich nur noch ziemlich leicht sein, damit das Rad eben zuverlässig bremst.
Die günstigeren Elektroräder, sie kosten bis zu 1.600 Euro, fuhren in dieser Untersuchung somit hinterher. Die teureren haben einen besseren Motor und leistungsstärkere Akkus, sie sind höherwertig verarbeitet und kamen meist besser durch die Sicherheitsprüfungen. Vorn in der Untersuchung lagen die Tracking-Pedelecs Endeavor 5 Advance Plus von Kaiko für 4.500 Euro und Messina Grand 610 von KTM für 3.900 Euro. Preis-Leistungstipp ist das Modell Kathmandu Hybrid des Herstellers Cube für 3.150 Euro.
Mit dem Verbrauchertipp von Dieter Nürnberger geht Umwelt und Verbraucher zu Ende. Am Mikrofon heute war Georg Ehring und ich sage danke fürs Zuhören. Gleich hören Sie hier im Deutschlandfunk die Informationen am Mittag mit Jasper Barenberg. Und ein Thema darin ist der 75. Geburtstag des Grundgesetzes.